ARD.
Es gibt viele gute Gründe, die dagegen sprechen, dass sich Deutschland militärisch in dieser Region engagiert.
Sagt SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner und bezieht sich auf einen möglichen deutschen Beitrag zur militärischen Absicherung eines Waffenstillstands in der Ukraine. Aber dazu später mehr.
Vorher sprechen wir über die massiven Stromausfälle in der Ukraine nach den russischen Angriffen letzte Nacht.
Wir hören einen Sicherheitsexperten zu der Beschlagnahmung der beiden Öltanker der angeblichen russischen Schattenflotte durch die USA.
Und wir hören außerdem einen Bericht aus den Palästinensergebieten, wo die israelische Regierung den Einrichtungen der größten Hilfsorganisation UNRWA Wasser und Strom abdrehen wird. Hallo, ich bin Marei Beermann.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Donnerstag, dem 8. Januar um 16.30 Uhr. Ja, Marei, in Berlin haben es gerade rund 100.000 Menschen, glaube ich, am eigenen Leib erfahren, wie es ist, ohne Strom bei Minusgraden in der Wohnung zu sitzen. In der Ukraine allerdings erleben die Menschen das fast jeden Tag und jeden Winter seit fast 4 Jahren. Russland hat letzte Nacht schon wieder die Energieinfrastruktur angegriffen. Wo war das und wie viele Menschen sind betroffen?
Ja, heute Morgen sind noch rund 800.000 Menschen ohne Strom gewesen. Im Südosten des Landes, in Dnipropetrowsk und Saporischschja, war die Versorgung durch die Attacken in der Nacht fast vollständig lahmgelegt. Mehr als 1 Million Menschen waren und sind teilweise auch immer noch von Ausfällen der Wärme- und Wasserversorgung betroffen, heißt es von offizieller Seite. Ja, und die Reparaturarbeiten, die laufen demnach. In der Stadt Dnipro etwa sind deswegen die Schulferien um 2 Tage verlängert worden.
Wie hat sich denn Präsident Selenskyj zu den Angriffen geäußert?
Ja, er verurteilt die russischen Bombardierungen natürlich. Für solche Angriffe auf den Energiesektor und die Infrastruktur, die die Menschen im Winter ohne Strom und Heizung lassen, gibt es absolut keine militärische Logik, schreibt er auf X. Russland hat seine Angriffe auf das ukrainische Energiesystem im mittlerweile 4. Kriegswinter in den vergangenen Wochen übrigens wieder verstärkt. Ein bevorstehender Kälteeinbruch in dieser Woche dürfte die Störungen bei der Strom- und Wärmeversorgung noch verschärfen, sagt Ministerpräsidentin Svyrdenko.
In der Bundesregierung gibt es ja unterdessen Diskussionen über einen deutschen Beitrag zur militärischen Absicherung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine. Bundeskanzler Merz von der CDU hatte das ja in Aussicht gestellt. Das war ja auch Thema bei der Koalition der Willigen jetzt in Paris. Wir hatten das gestern im Podcast schon angerissen, aber ja, das kommt ja nicht überall in der Koalition gut an, oder?
Ja, skeptische Stimmen kommen vom Koalitionspartner SPD, konkret von Außenpolitiker Ralf Stegner, der Mitglied im Auswärtigen Ausschuss ist und ja bekannt für seine kritischen Zwischentöne. Wir haben ihn ja eingangs schon kurz gehört, auf die Frage, ob seine Fraktion bei einem Bundestagsmandat für so einen Einsatz mitgehen würde, hat er gesagt:
Es gibt viele gute Gründe, die dagegen sprechen, dass sich Deutschland militärisch in dieser Region engagiert. Aber der Punkt ist natürlich auch, und deswegen hat der Bundeskanzler ja nicht ganz Unrecht, Deutschland ist das größte Land in Europa und wir können uns nicht raushalten, wenn am Ende es darum geht, einen Frieden abzusichern. Aber da muss man eben erstmal sein. Und was dann wie geht, das muss man dann sehr sorgfältig diskutieren. Im Augenblick sehe ich ein Mandat für Soldateneinsätze der Bundeswehr in der Ukraine oder direkt daneben nicht.
Ohne Waffenstillstand sieht Stegner den Zeitpunkt also noch nicht gekommen, um über so einen Einsatz zu reden.
Ja, er sagt, darin unterscheidet sich Deutschland auch von anderen Ländern wie etwa Großbritannien und Frankreich.
Darum geht es nicht nur, sondern es gibt ja auch historische Gründe und praktische Gründe dafür, warum wir vielleicht das in anderer Weise diskutieren als andere. Und im Übrigen engagieren wir uns ja schon. Deswegen, ich habe eben auf die Brigade in Litauen hingewiesen, die ist ja Teil dessen, was wir tun seit der Zeitenwende, um dafür zu sorgen, dass gerade die baltischen Staaten, die unmittelbaren Nachbarn, sicherer leben können. Und wir haben ja auch eine andere Situation durch den Beitritt von Finnland und Schweden in der NATO. Also es hat sich ja vieles geändert in der letzten Zeit und Deutschland ist der größte Unterstützer der Ukraine in Europa, seitdem der Krieg begonnen hat. Also insofern kann es ja trotzdem eine unterschiedliche Aufgabenverteilung geben. Man kann sich nicht drücken vor der Diskussion, aber man kann sie konkret erst führen, wenn die Dinge geklärt sind. Und im Übrigen muss man alles dafür tun, dafür zu sorgen, dass es diesen Waffenstillstand überhaupt gibt. Und je mehr wir über NATO-Truppen in der Ukraine diskutieren, umso unwahrscheinlicher wird der Waffenstillstand. Deswegen, glaube ich, sollten wir uns auf Ersteres konzentrieren.
Aber über was für eine Mission reden wir eigentlich da genau? Also über eine NATO-Mission, eine UN-Mission oder eine Mission einiger europäischer Länder?
Um das einzuordnen, geben wir die Frage weiter an Dr. Cornelius Friesendorf. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Leiter des Zentrums für OSZE-Forschung am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg.
Vieles ist noch vage. Was es gibt, sind Absichtserklärungen vor allem von Großbritannien und Frankreich, Truppen zu entsenden. Eine Mission unter NATO-Führung ist sehr unwahrscheinlich. Selbst in dem Fall, in dem Putin einem Waffenstillstand oder Friedensabkommen zustimmt, dürfte er jetzt keiner NATO-Mission zustimmen. Das Maximum wäre eben die Entsendung von Truppen aus einzelnen NATO-Staaten.
Friesendorf sagt auch, allein über so eine Mission zu sprechen, hält er schon für grundverkehrt, weil die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation hoch ist.
Ich denke, die Idee ist höchst gefährlich, Truppen aus NATO-Staaten in die Ukraine zu schicken, weil es ein hohes Eskalationsrisiko gibt. Die russischen Motive, das, was wir von Russland wissen, lassen eigentlich keine unabhängige Ukraine zu. Das heißt, sollte Putin sich bereit erklären zu einem Waffenstillstand, ein Friedensabkommen, könnte das eine Falle sein. Wenn dann NATO-Truppen in der Ukraine sind, könnten russische Truppen diese angreifen. Und dann ist die Frage, wie antworten diese Truppen? Wenn sie zurückschlagen, dann befinden sich NATO-Truppen mit Russland im Krieg. Das war bisher die rote Linie. Wenn sie nichts tun, dann ist natürlich die Glaubwürdigkeit der NATO extrem unterminiert.
Friesendorf schlägt stattdessen eine massive Unterstützung der Ukraine vor, vor allem militärisch, auf gut Deutsch gesagt, hochrüsten.
Richtig, die sogenannte Stachelschwein-Theorie, das heißt die beste Abschreckung, die beste Sicherheitsgarantie, ist eine extrem hochgerüstete Ukraine. Zusammen mit Wirtschaftssanktionen, die Sanktionen gegen Russland wirken, die wirken natürlich nicht sofort, aber Russland dürfte wirtschaftlich in einigen Jahren absolut am Boden liegen oder sogar schon früher. Und in dieser Kombination kann russischer Verhandlungswillen hergestellt werden.
Wir hatten das Thema gestern und heute Morgen auch schon, aber lass uns noch mal über die beiden Schiffe sprechen, die die USA festgesetzt haben.
Konkret geht es da um zwei Öltanker, die das US-Militär gestern innerhalb weniger Stunden im Nordatlantik und in der Karibik geentert und beschlagnahmt hat.
Die USA geben ja an, dass das ein Schlag gegen die russische Schattenflotte gewesen sein soll.
Ja, aber nicht nur das, sagt Sicherheitsexperte Christian Mölling, Politikwissenschaftler der Bertelsmann Stiftung auf Tagesschau 24.
Ja, faktisch ist das ja erstmal richtig, aber auch das hat ja viele Dimensionen. Wir haben ja auf der einen Seite die interessante Geschichte, dass man sagen muss, ja, wir haben sogar ein Interesse daran als Europäer, dass die Schattenflotte festgesetzt wird. Allerdings haben wir das internationale Seerecht, was uns in Europa gerade in der Ostsee verhindern lässt, solche russischen Schiffe festzusetzen. Die Amerikaner machen das jetzt einfach. Das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt, der dabei passiert. Und gleichzeitig bedeutet es auch, dass Russlands Spielräume dadurch möglicherweise weniger werden, weil Russland sich bislang darauf verlassen hat, dass alle anderen nach den Spielregeln des Rechtsstaats arbeiten. Jetzt auf einmal haben die Amerikaner gesagt, wir folgen dem russischen Beispiel, auch dem chinesischen Beispiel und nehmen andere Spielregeln und spielen das Spiel im Grunde genommen neu.
Ähnliches könnte man ja auch für die US-Besitzansprüche auf Grönland sagen. Ich frage mich ja, was Europa da jetzt überhaupt tun kann. Also wenn man zu scharf reagiert, bringt man Trump komplett gegen sich auf. Die sehen ja Europa sowieso sehr kritisch, die aktuelle Regierung in den USA. Dann ist natürlich auch die NATO am Ende. Und wenn man klein beigibt, ist Grönland einfach weg.
Ja, wirklich schwierige Situation. Christian Mölling würde hier auf eine Verhandlungslösung setzen.
Na, ich glaube, wir sehen mit Beispiel auf Grönland einen anderen Aspekt, wie die Amerikaner zurzeit ihre neue Weltordnung oder ihre Außenpolitik umsetzen. Und das ist das Bullying, das Angstmachen der anderen. Das hat beim kolumbianischen Präsidenten funktioniert. Das funktioniert jetzt auch bei Grönland, nämlich dass man sich quasi über den anderen, den Schwächeren beugt und ihm ganz viele Drohungen an den Kopf wirft. Wir sehen, dass Dänemark und die Europäer auf der einen Seite sehr nervös reagieren auf diese gesamte Situation. Gleichzeitig haben die Europäer natürlich im Blick, dass die Amerikaner und die mentale Verfassung Donald Trumps ein wesentlicher Faktor für die Sicherheit Europas mit Blick auf die Ukraine sind. Und da ist natürlich dann weder Grönland noch der wichtigste Punkt, noch ist es Venezuela in möglicher Weise. Also die Frage wird sein, ob man den Amerikanern tatsächlich klar machen kann, dass all das, was sie tun wollen für ihre eigene Sicherheit, überhaupt nicht notwendig macht, Grönland zu besitzen. Die Amerikaner haben lange Zeit lang auf Grönland sehr viel Militär stationiert, weil es in der Tat nicht erst unter Donald Trump, sondern schon immer ein geostrategisch wichtiger, neuralgischer Punkt gewesen ist. Der wird jetzt nochmal wichtiger. Und deswegen ist die Frage, ob da nicht möglicherweise auch dann eine Verhandlungslösung mit den Amerikanern möglich ist, die jenseits dessen liegt, was jetzt zurzeit an medialer Aufregung auch durch Donald Trump erzeugt worden ist.
Auf den Nahen Osten bzw. auf Israel wollen wir heute natürlich auch noch schauen. Die israelische Regierung will den Einrichtungen des UN-Palästinenser-Hilfswerks UNRWA Strom und Wasser abdrehen. Was hat's damit auf sich?
Ja, das hat das israelische Parlament gerade erst beschlossen. Die Maßnahmen sind Teil der Anti-UNRWA-Gesetze, mit denen Israel schon lange versucht, die Aktivitäten des Hilfswerks zu stoppen. Dabei ist es eines der größten innerhalb der UN. Es kümmert sich um fast 6 Millionen Menschen in Jordanien, Syrien, Libanon und den palästinensischen Gebieten. Im Westjordanland und Ostjerusalem betreibt das Hilfswerk Schulen und Gesundheitszentren, die rund 1 Million Menschen versorgen. Auch ihnen droht jetzt die Schließung. Pia Steckelbach hat eine UNRWA-Berufsschule in Ostjerusalem besucht.
Baha Awad kämpft mit den Tränen. Der Palästinenser in Anzug und Schirmmütze dreht sich weg von den Journalisten, denen er heute das Ausbildungszentrum zeigen will, das er leitet. Awad hat Angst, dass israelische Sicherheitskräfte das Zentrum stürmen könnten.
We expect them any moment to come here.
Wir fürchten, dass sie jeden Moment kommen könnten. Unsere größte Sorge sind natürlich die Schüler. Werden sie kommen, wenn die Schüler hier sind? Werden sie uns vorwarnen? Wir wissen es nicht. Wir befinden uns mitten im Schuljahr. Wir können die Kinder nicht einfach so nach Hause schicken. Mehr als 300 Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren lernen in dieser Berufsschule. Sie sollen Automechaniker, Elektriker oder Tischler werden und so bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt bekommen. Die Schule besteht seit über 70 Jahren. Sie liegt in Kalandia bei Ramallah, direkt hinter der Mauer, die das von Israel besetzte Westjordanland vom annektierten Ostjerusalem trennt. Sie gehört zum UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge UNRWA. Eigentlich hatte das israelische Parlament bereits 2024 beschlossen, jegliche Aktivitäten der UNRWA in von Israel kontrolliertem Gebiet zu stoppen. Jetzt wurden die Gesetze weiter verschärft und umgesetzt. Die Versorgung von UNRWA-Einrichtungen mit Strom und Wasser gesetzlich verboten. Das Gelände der Berufsschule in Kalandia und die Büros in Ostjerusalem können von israelischen Behörden beschlagnahmt werden. UNRWA ist die größte Hilfsorganisation in den palästinensischen Gebieten, betreibt Schulen und liefert medizinische Versorgung. Roland Friedrich ist Lokaldirektor der UNRWA. Seit fast einem Jahr kann er nicht mehr einreisen. Israel stellt ihm kein Visum aus. Er fürchtet weitreichende Folgen, sollten die Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden.
Also letztendlich würde das heißen, im konkreten Falle von UNRWA, dass derzeit 48.000 Schülerinnen und Schüler von Klasse 1 bis 9 von heute auf morgen ihren Zugang zur Bildung verlieren würden. Dass 43 Gesundheitszentren mit knapp 900.000 registrierten Patienten ihre Arbeit einstellen müssten und damit viele gerade chronisch Kranke ihren Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen verlieren würden. Dass 270.000 Menschen keinerlei Unterstützung mehr bekommen können. Und das würde eben heißen, mehr Armut, mehr Instabilität, mehr Potenzial für Radikalisierung.
Israel unterstellt dem Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, Mitarbeiter in Gaza hätten beim Terrorangriff des 7. Oktober mitgewirkt. Die Organisation sei in Gaza von Gruppen wie der Hamas unterwandert worden. Boaz Bismut von der rechtskonservativen Regierungspartei Likud hat die Anti-UNRWA-Gesetze mit auf den Weg gebracht. Jahrelang versteckt sich die UNRWA als Hilfsorganisation, während sie tatsächlich ein Arm der Hamas ist. Jeder, der immer noch denkt, dass dies eine Hilfsorganisation ist, verschließt bewusst die Augen oder macht sich gemein mit Terror. Eine interne Untersuchung der UNRWA hat bereits 2024 ergeben, dass 19 von insgesamt 13.000 Mitarbeitern im Gazastreifen am 7. Oktober beteiligt waren. Im vergangenen Oktober stellte der Internationale Gerichtshof in einem Gutachten fest, Israel sei verpflichtet, UNRWA und andere internationale Hilfsorganisationen ungehindert in den besetzten palästinensischen Gebieten arbeiten zu lassen. In Kalandia haben die Schüler gerade ein paar Tage frei. Aber viele machen sich Gedanken, wie es weitergeht, wenn die Schule geschlossen wird. So wie der 18-jährige Maysam Rahimi. Eigentlich will er Computertechniker werden. Ehrlich gesagt gibt es keine Alternative. Die finanzielle Lage ist schlecht. Andere Ausbildungsstätten kosten viel Geld. Wir werden keine Anstellung finden, nichts machen. Außer in der Schule in Kalandia können wir nirgends einen Beruf erlernen und arbeiten. Sein Direktor Baha Awad ist sich sicher, wenn ihm und den anderen Schülern die Hoffnung auf eine Zukunft genommen wird, werden sie zwischen die Fronten des Konflikts geraten. Wir reden über Kinder im kritischen Alter. Sie haben keine Möglichkeit auf Bildung und Beruf. Man schaue sich den Konflikt an. Man kann davon ausgehen, dass sie auf die schiefe Bahn geraten. Für ihn und seine Kollegen ist klar, sie wollen die Berufsschule so lange offen lassen, wie es nur geht. Auch wenn dies nur wenige Tage sein könnten.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Mahai Beermann aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.